Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht weil wir es haben wollen. Wir wollen seiner habhaft werden. Und deshalb ermitteln wir in Sachen Geld.
Denn wenn es stimmt, dass Geld die Welt regiert, dann wollen wir schon wissen, was uns da regiert.
Und heute insbesondere, was das Kapital ist, das uns doch zweifellos auch regiert. Mitsamt Kapitalismus, das ist heute unser Thema Kapital.
Ganz genau, heute in der ersten Folge unserer dritten Staffel, in der sich alles rund um Kapital dreht. Ihr werdet also heute erfahren und auch die nächsten 5 Folgen nicht nur, was Kapital ist, auch was Kapitalismus ist und wann dieser historisch aufkommt.
Wunderbar, Daniel. Schön die Spannung aufgebaut, was wir heute alles erklären werden. Und jetzt die kleine Enttäuschung. Ich verrate nämlich gleich mal die Antwort auf die erste Frage, was Kapital ist. Unsere Antwort ist, Geld ist Kapital. Ich höre geradezu, wie da jeder sagt, ja, da lachen ja die Hühner, Geld als Kapital. Es ist nicht gerade so, dass jeder da so ganz genau wissen würde, was Kapital ist und uns deswegen jetzt sicher die Neigung hat zu verlachen, sondern weil man einfach diese Grundunterscheidung eigentlich beim Kapital auf jeden Fall macht. Hier ist Geld und da ist Kapital. Es gibt ja auch diese lustige Unterscheidung. Es gibt 2 Arten von Geld. Es gäbe 2 Arten von Geld. Die eine wird immer weniger und die andere wird immer mehr. Und diejenige, die immer mehr wird, ist eben Kapital.
Genau. Und das ist ja nicht nur eine Enttäuschung, Eske, sondern es ist ein Skandal, um ganz ehrlich zu sein. Ja? Könnt ihr nicht unterscheiden zwischen Geld und Kapital? Können wir, so wie wir auch zwischen Geld und Wert unterscheiden können. Und zugleich ist trotzdem Folgendes zu sagen, Geld ist Wert, Geld ist Kapital. Nur verzeiht, dass ich jetzt unterbrochen habe. Wichtig ist ja nochmal, dass wir jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Geld ist nicht jedes Tauschmittel oder anders ausgedrückt, nicht jedes Tauschmittel ist Geld. Wenn wir von Geld reden, reden wir schon von was Bestimmten.
Und zwar eben nicht von jeder Münze, die irgendwann mal da umgelaufen ist und schon in der Antike zu finden ist. Nein, wir bestimmen das ja exakt als gesellschaftlichen Zustand, als die Gegebenheit in einer Gesellschaft, nämlich diejenige, dass diese ganze Gesellschaft von Tausch lebt, also insofern eine Tauschgesellschaft ist, in der ist jeder darauf angewiesen, auf Kauf und Verkauf. Er kommt also an seine Sachen, zumindest in der Hauptsache, dadurch, dass er sie kaufen kann und dass er dafür etwas verkaufen muss. Diese Gesellschaft ergibt die Notwendigkeit eines Tauschmittels. Und die Notwendigkeit, mit der jeder dieses Tauschmittels bedarf, ergibt eben dann auch die Tatsache, dass dieses Tauschmittel in nichts mehr bestehen muss, außer eben in seiner Notwendigkeit getauscht zu werden und dass es insofern reines Tauschmittel wird. Reines Tauschmittel, das ist Geld und von diesem Geld sprechen wir.
Genau, und das kommt auch erst auf im 17. Jahrhundert mit einer langen Vorbereitungszeit, was wir auch erzählt hatten in den Staffeln zuvor über die freien Städte in Europa. Aber ab dem 17. Jahrhundert können wir erst davon sprechen, dass wirklich, wirklich Geld in der Welt ist. Also ein Tauschmittel, das ein reines Tauschmittel ist. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch vom modernen Tauschmittel sprechen. Aber das Tauschmittel, das uns heute hier regiert, was wir alle Geld nennen, was wir in Banknoten kennen, aber vor allem als Buchgeld auf Konten. Dieses Geld, und das werden wir euch zeigen, ist schon Kapital. Eske, dann sollten wir aber doch wenigstens mal kurz erwähnen, was denn eine ganz allgemeine Definition von Kapital wäre, oder?
Ja, fangen wir mal mit dem Wort an, zumindest. Also Kapital kommt von dem lateinischen Adjektiv capitalis. Das ist abgeleitet von caput. Der Wortstamm ist capit, also im Genitiv hörbar capitis. Das heißt der Kopf, das Haupt. Wir kennen dann von Caput Capit eben abgeleitet auch solche Wörter wie Kapitän, also der Hauptmann, oder auch das Kapitel. Mhm. Das ist in einem Buch das Hauptstück. Also Kant etwa nennt immer wieder in seinen Büchern eben die großen Kapitel Hauptstücke. Und als Hauptstück ist es tatsächlich dann auch eben in Richtung Finanzen gebraucht worden. Im 13. Jahrhundert, da kann man das belegen, in Venedig, dieses Wort, also als Lehnwort ans, im Italienischen, ans Lateinische. Und da bedeutet es eben die Hauptmenge, also eine verliehene Menge, zum Beispiel Münzen, für die man Zinsen bekommt, wenn diese Menge zurückgezahlt wird, wenn die Münzen zurückgezahlt werden, was man daraufhin darüber hinweg eben als Zins, als Belohnung noch gezahlt bekommt an Münzen. Das ist eine Belohnung über diesen Hauptstock, über dieses Kapitale hinaus. Und so kommt also dieser Begriff auf, noch vor Zeiten des Geldes, aber es ist dann ganz deutlich, wie er im 16. Jahrhundert dann tatsächlich eben eingeht in die Sprache der Buchhaltung. Da gibt es dann ein eigenes Kapitalkonto.
Genau.
Und so geht es dann in Richtung von dem, was dann unseren Begriff von Kapital ausmacht.
Also die allgemeinste Definition, die wir verwenden können, ist einfach Geld, das mehr Geld werden muss, oder Geld, das Geld abwerfen muss. Das würden wir als Definition von Kapital als Ausgangspunkt nehmen und schauen weiter, wie wir das herleiten können in unserer Gesellschaft, dass es notwendig und bestimmend ist. Und ich finde, wir sollten vielleicht zuerst über diese scheinbare Allgemeingültigkeit von Gewinnen und Gewinnen müssen reden. Denn in unserer Gesellschaft scheint es den meisten, zumindest den Hauptakteuren, vollkommen klar, dass wir Gewinn brauchen. Sowohl das einzelne Unternehmen, sonst geht es pleite und bankrott, als auch eine gesamte Gesellschaft, ein gesamter Staat. Alle möglichen Betreiber gehen davon aus, wenn wir nicht Gewinne machen, dann ist Krise.
Ja, und gerade heutzutage wird ja wieder der Ruf, also wirklich Tag für Tag in den Nachrichten und sonst wo verbreitet, wir müssen unbedingt etwas tun, damit die, also in Deutschland, die Politiker müssen unbedingt was tun, dass die Wirtschaft wieder einen Impuls bekommt, dass es also weit wieder in Richtung Wachstum geht oder zumindest in, oder am besten noch eben in Richtung genug Wachstum. Wenn so ein bisschen Wachstum reicht dann schon gar nicht. Also es ist vollkommen klar. Zum einen, also wenn wir davon ausgehen, von dieser einfachen Vorstellung, Kapital bedeutet, dass also dieses Mehrwerden von Geld, das ist ja offenbar irgendwie, selbst wenn wir jetzt erstmal ganz unbestimmt lassen, der Kern von Kapitalismus, diese Vermehrung, dann sehen wir zum einen vollkommen klar vor uns, ja, wenn wir in unserer Wirtschaft wirtschaften und wir wirtschaften mit Geld, dann muss da immer mehr Geld erwirtschaftet werden. Es müssen Gewinne erwirtschaftet werden. Einfach die Notwendigkeit. Ja, natürlich kann es sein, dass ein einzelnes Unternehmen insolvent wird, bankrott geht, aufhört zu existieren als Unternehmen. Das ändert nichts daran, dass insgesamt die Notwendigkeit für Unternehmen, wenn sie den weiter bestehen sollen, darin besteht, Gewinne zu erwirtschaften, Gewinne abzuwerfen, und zwar eindeutig Gewinn gemessen in Geld.
Ganz.
So, damit wären wir eigentlich ja unglaublich schnell am Ende. Das liegt so offen vor uns. Wirtschaften mit Geld bedeutet Gewinn erwirtschaften, Geld vermehren.
Ganz genau. Und Eske, wir waren doch zu zweit ein einziges Mal im Kino. Ein einziges Mal, glaube ich, waren wir gemeinsam im Kino. Du kannst dich noch erinnern?
Ja? Ja.
Ökonomia. Ein Dokumentarfilm, den wir wirklich empfehlen können. Und die Akteurin dort fragt immer alle möglichen Größen der Wirtschaft, fragt sie, warum muss man denn Gewinne machen? Ja? Und eine Antwort zu ihr, warum fallen Dinge auf die Erde? Ja, das ist die Schwerkraft. Das ist doch logisch. Also niemand, den sie da befragt, von denen, die das hauptsächlich betreiben, alles Menschen, die irgendwie Vorstände sind von BMW, Finanzvorstand oder mit Kapitalinvestitionen zu tun haben, alle sagen, ist doch selbstverständlich. Und sie antwortet dann und sagt, naja, aber das war doch nicht immer so. So als würde von einem Tag auf den anderen die Steine auf die Erde fallen und früher sind sie in die Luft geflogen. Also warum um alles in der Welt muss eine Wirtschaft Gewinne machen? Und diese Zweifler gibt es trotzdem hier und heute, die sagen, das muss doch nicht sein. Und wenn du einverstanden bist, nehmen wir die mal für einen Moment ernst, ja, und gucken uns mal an, wieso scheint es so, dass es vielleicht doch gar nicht mehr werden muss.
Ja, unbedingt. Wir haben den Schein, also dass es so vollkommen klar ist, klar, müssen Gewinne sein. Und zugleich scheint es uns ganz schwer zu begründen, nämlich, weil es so einleuchtend erscheint, dass es gar nicht, es muss ja gar nichts mehr werden. Und das meinst du? Also wir haben einen ganz offensichtlichen Widerspruch. Auf der einen Seite eindeutig, Geld muss mehr werden, sonst läuft die Wirtschaft nicht. Und zum anderen, wie um Himmels Willen weisen wir nach, dass Geld mehr werden muss? Es muss doch überhaupt nicht mehr werden. Also zwei Evidenzen, die sich komplett widersprechen, hier, Gewinne müssen sein und Gewinne müssen doch gar nicht sein. Und das heißt, wir haben es hier noch mit einer Schwierigkeit zu tun.
Genau. Ja? Und wir gehen ruhig mal ein Stück weit mit den Zweiflern. Einer unserer treuesten Zuhörer und Zuschauer, je nachdem, was er da macht, einer von zwei Jensen, lustigerweise, hat mir unlängst erzählt, dass er in der Schule hin und wieder so ein Planspiel macht. Und zwar basierend auf dem, was man auch jetzt im Internet finden kann, Wirtschaftskreisläufe. Ja? Wie macht er dieses Planspiel? Er gibt seinen Schülern und Schülerinnen, gibt er verschiedene Aufgaben. Die einen zum Beispiel haben nichts außer ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Andere gibt es, die sollen Händlerinnen sein. Wiederum andere sollen etwas produzieren. Und so vergibt er Aufgaben. Gibt auch einen Staat, glaube ich sogar. Und dann ist es so, kriegen alle eine bestimmte Menge an Geld und es kriegen auch alle ein paar Gummibärchen. Gummibärchen steht für Konsum, also dass wir uns versorgen müssen. Und dann sollen die anfangen, wirtschaftlich zu agieren, so wie wir es heute kennen. Sprich, diejenigen, die produzieren, überlegen, wie sie etwas für einen Markt produzieren können und versuchen, Preise festzulegen. Die Händler versuchen, etwas zu kaufen und, ja was, irgendwie teurer zu verkaufen, damit sie auch wieder ein bisschen Geld einnehmen. Die Menschen, die nichts haben, versuchen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um auch irgendwie an Geld zu kommen. Dann wird alle paar Minuten gesagt, so Konsumzeit, dann müssen sie Gummibärchen essen oder einfach wegtun. Dann ist klar, sie müssen wieder an neue Gummibärchen kommen, müssen diese Gummibärchen kaufen. Und da gibt es zwei Phänomene. Eins ist immer gleich, diese Geldmenge, die dort drin ist, zirkuliert. Ja, also was ich zum Beispiel, derjenige, der eine Produktion organisiert, bezahlt Arbeiterinnen, die Arbeiterinnen kaufen sich dafür Gummibärchen, die Gummibärchen sind vom Händler, der Händler kauft damit wiederum die Produkte, die der Unternehmer produziert hat. Es wandert hin und her und hin und her, ist ein Kreislauf. Wunderschön, wie so der Kreislauf der Natur. Also es ist, schreit nach Harmonie, es ist wunderbar, alles tauscht sich nur aus, Geld scheint ein reines Zirkulationsmittel zu sein. Und das zweite Phänomen ist das, dass es ganz oft in irgendeiner Art und Weise schief geht. Also zum Beispiel, dass das Geld ausgeht oder dass manche verhungern. Also es hat immer verschiedenste Effekte und dann versucht er das mit den anderen auszuwerten. Das heißt, wenn man diese Idee von Wirtschaftskreisläufen, an denen zunächst etwas dran ist, weil es ist ja in der Tat so, dass das Geld in der Zirkulationssphäre erstmal verbleibt, der eine kauft etwas, der andere hat dadurch Geld bekommen, er wiederum kauft etwas, dadurch bekommt ein anderer wieder Geld und so kann es auch scheinen und so ist es auch, dass vielfach ein Geldbetrag die vielerlei Hände wechselt. Wenn wir darauf gucken, wird es ja niemals mehr.
Ja, und ich möchte noch dieses allerkleinste von diesem Kreislaufspiel, Gedankenspielen mal noch erzählen. Das kennt sich auch jeder. Also irgendeine kleine Gemeinschaft, Dorfgemeinschaft, der Schuster, der Schmied, der Friseur, der Metzger, die haben alle, wie es der Zufall will, gerade bei einem der anderen 100 Euro Schulden und haben keine Mittel, keine Euros noch übrig, mit denen sie diese Schulden begleichen können. Da kommt ein Besucher von außen und hat einen 100-Euro-Schein, gibt den eben dem Schuster, der glücklich bezahlt mit diesem 100er seine Schulden beim Metzger, der beim Friseur, der beim Schmied. Und der Schmied hat jetzt also, ja genau, der noch beim ersten, der bei dem beim Schuster, glaube ich, haben wir angefangen.
Wir können uns vorstellen.
Also. Ja, genau. Und jetzt hat der den 100er wieder in der Hand, alle Schulden sind beglichen, er gibt seinem Besucher den 100-Euro-Schein zurück, der kann gehen und man sieht, es ist alles wunderbar ausgeglichen. Geld spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es hebt sich auf, es bedient sozusagen nur einen Kreislauf, der ohne das Geld genauso gut laufen könnte. Also es ist eigentlich nur so, wirklich nur so ein Schmiermittel und kann genauso gut sich komplett in Luft auslösen. So, das haben wir, dieses Bild haben wir, und das wird ja wirklich auch als Beweis dafür gebracht, ja, also da, es geht ja im Kreis und da muss nichts mehr werden.
Genau, das ist so harmonisch, dass man jetzt vielleicht nur sagen soll, hey, wir sollten das allen erzählen, es muss ja gar nicht mehr werden, umarmt Bäume und das Leben wird gut. Aber so ist es nicht. Wir gucken jetzt uns genau an, warum in so einem vermeintlichen Wirtschaftskreislauf es trotzdem mehr werden muss, ja? Es unbedingt mehr werden muss und warum das wiederum für diesen Wirtschaftskreislauf dahin führt, dass es eigentlich gar nicht gehen könnte. Und werden dann im dritten Schritt euch darlegen, was die Lösung dieser Gesellschaft geworden ist, dass es trotzdem geht. Und das müssen wir wissen, weil das bestimmt uns alles, das müssen wir ermitteln, weil das ist das, was die Welt prägt in ihrer gesamten Dynamik. So, worin besteht also der Zwang?
Und zwar besteht dieser Zwang tatsächlich nur dadurch, dass es Geld ist, womit da gewirtschaftet wird. Und zwar erinnern wir uns, ein Tauschmittel, das alle brauchen, um an ihre Waren zu kommen, und ein Tauschmittel, das dadurch zum reinen Tauschmittel wird. Das heißt, es besteht nicht mehr in irgendetwas. Es kann auch deswegen nicht irgendwie produziert werden wie etwas, das man dann auch tauschen kann. Also was weiß ich, Kartoffeln. Kartoffeln könnte jeder einzeln anbauen und dann eben ernten und dann kann er kaufen, verkaufen. Muss dann allerdings hoffen, eben, dass jemand ihm Geld dafür zahlt. Jetzt, wenn es ums Geld geht. So. Diese Tatsache, dass es Geld reines Tauschmittel ist, bedeutet, jeder kann es nur bekommen von einem anderen. Er kann es nicht anbauen. Er kann es nur tatsächlich rein im Tausch bekommen. So, und das bedeutet tatsächlich, jeder Kauf, ich gebe Geld jemand anderem und bekomme etwas dafür, bedeutet, ich gebe Geld, mich kostet das Geld und der andere nimmt Geld ein. Und so ist jeder Geldvorgang hundertprozentig, weil es Geld ist, einer, der zwischen zwei Mitgliedern dieser Gesellschaft eben stattfindet und wo Geld immer diese zwei Seiten hat, Kosten, Ausgaben auf der einen Seite für den einen und Einkünfte, Einkommen auf der Seite eines anderen. So, und das bedeutet jetzt, wir können jeden beliebigen Zeitpunkt nehmen, jeden beliebigen Zeitpunkt X, und der wird notwendig immer bedeuten, dass die Einkünfte genauso groß sind wie die Ausgaben jetzt auf alle gesehen. Der Einzelne kann natürlich viel mehr einnehmen als ein anderer und der andere kann viel größere Ausgaben haben. Das muss jetzt nicht, es muss sich nicht gleichmäßig verteilen, aber aufs Ganze gesehen muss es, ergibt es sich immer ein Plus minus Null. Jedes Geld, das jemand einnimmt, ist eine Ausgabe, die ein anderer macht. So, jetzt haben wir, was habe ich jetzt dargestellt? Genau das eigentlich, was uns den Schein ergibt. Ja, das hebt sich ja immer plus minus null auf, genauso wie diese 100 Euro Schulden, die da in diesem Dorf umhergingen. Und wo bleibt jetzt bitte die Notwendigkeit, dass es mehr wird? Eben in diesem Aufheben plus minus null besteht die Notwendigkeit, dass es mehr werden muss. Denn denken wir diese kleine Dorfgemeinschaft. Die haben jetzt also alle ihre Schulden bezahlt. So, und jetzt stehen sie ohne Geld da. Die haben ja nichts, womit sie jetzt nochmal einkaufen können. Sie hatten ja vorher nichts, um diese Schulden zu begleichen. Jetzt sind die Schulden beglichen und sie haben kein Geld, um einzukaufen. So ist es auch tatsächlich, wenn wir zu einem Zeitpunkt X feststellen, Einkünfte sind genauso groß wie Ausgaben. Einkünfte und Ausgaben heben sich plus minus null hundertprozentig auf. Wovon sollen jetzt die Leute leben? Wo nehmen die das Geld her, von dem sie ja in einer solchen Gesellschaft gezwungen sind zu leben? Antwort: Das kann nur sein, indem das Geld, das man jetzt braucht, um wieder neu erstmal was kaufen zu können, um sich zu versorgen, dass dieses Geld vorweggenommen werden muss. Seltsam. Also das heißt, hier in unserem kleinen Dorf, jetzt müsste also der Schuster erstmal eben 10 Euro irgendwo her leihen und zusätzlich bekommen, eventuell von außen, ganz egal wie, es muss sozusagen das, was er dann in diesen Kreislauf eingibt, erstmal tatsächlich immer erst in einer Vorwegnahme dieser Summe geschöpft werden, neu entstehen, zusätzlich entstehen und das ist ein Mehr. So entsteht in diesem scheinbaren Ausgleich, der sich da immer ergibt, zugleich eben deswegen die Notwendigkeit zu einer Vermehrung des Tauschmittels Geld.
Und weil der Punkt so wichtig ist, würde ich ihn auch nochmal von der anderen Seite betrachten. Also bitte verzeiht, das ist wirklich so, also ist 100% Zustimmung, all das, was du sagst, das ist tatsächlich nicht ganz unkompliziert. Weil einerseits ist es ja in der Tat richtig, dass dieses Geld ja wandert, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass in dieser Gesellschaft man sich nur versorgen kann, indem man Geld gewinnt. Und Geld zu gewinnen klingt so banal, aber es hat sofort eine doppelte Beziehung auf Geld. Einerseits, ich muss ja meinen Gewinn in Geld haben. Am Ende muss Geld übrig bleiben nach einer ökonomischen Operation, damit ich mich versorgen kann, weil ich komme so nur an Waren. Und auf der anderen Seite muss ich eine Rechnung anstellen. Und zwar die Rechnung anstellen, dass meine Einnahmen höher sind als meine Ausgaben. So, das klingt total banal, da wird doch jeder zustimmen. In der Tat. Wenn es jetzt aber allen so geht, und zwar zur gleichen Zeit, wir aber wissen, das ist ja das Thema von einem Kreislauf, dass man nur Geld gewinnen kann, wie du es gesagt hast, Eske, indem ich jemand anderem abringe. Ja? Ich also praktisch von den anderen mehr brauche, als ich selber reingebe, damit ich Gewinn machen kann, ist aber alle zugleich das gleiche Thema haben. Kann es im Sinne eines Wirtschaftskreislaufes, wo es ja plus minus null tatsächlich ist, nicht aufgehen. Und wir haben halt bei Geld ist deswegen auch nochmal so ein ganz anderes Phänomen, als wenn ich irgendwie anfangen würde, Kartoffeln zu erwirtschaften, wo man weiß, wie man die produziert, ja, und wie man mehr an denen produzieren kann. Geld ist echt ein ganz anderes Ding. Geld ist immer nur an einem Eigentümer gebettet und Geld ist etwas, was immer eine Zeitdimension hat, sprich, Geld wird nur angenommen, wenn ich davon ausgehe, in der Zukunft wieder kaufen zu können. Geld hat nur seinen Wert, weil es seine Kaufkraft in der Zukunft erhalten soll. Und die meisten Erklärungen, die nicht verstehen, warum es mehr werden muss, die machen zwei kleine Schummler oder übersehen, wie wir es nennen wollen. Ich will es gar nicht böse kritisieren, ist nur in der Sache falsch. Also entweder denkt man nicht an das Allgemeine, sondern geht nur vom Einzelnen aus und übersieht, dass allen es so geht. Oder man übersieht die Zeit, ja, dass nicht zum gleichen Zeitpunkt es alle mehr haben können. Das geht eben nicht. Und deswegen kommt genau der Punkt, wie du es beschrieben hast, die Notwendigkeit einer Vorwegnahme. Ja? Also die Vorwegnahme, die wir immer schon mitdenken, dass irgendwoher ein Mehr an Geld ins System gekommen ist, weswegen es gelingt. Ja? Und das ist ja zum Beispiel bei diesem Film, in dem wir waren, bei Ökonomia, stellt sich ja auch die Frage, diesem BMW-Finanzvorstand, wie kann eine Wirtschaft funktionieren, die auf Gewinn basiert, in der alle mehr aus dem Pott rausholen, als sie reinstecken. Und das können wir aber beantworten, diese Vorwegnahme, wie die geschieht.
Ja. Denken wir dran, wie diejenigen, die das Geld ganz neutral sehen oder gar begeistert sind davon, ja, das am Geld rühmen als eine Erfindung, die es wäre, um immer erstmal eine Ware in Geld tauschen zu können und dann später in eine andere. Mhm. Das zeigt genau, du drückt genau aus dieses Auseinandertreten durch das Geld. Also wir tauschen eben nicht Ware gegen Ware und dann ist das im selben Moment die eine Ware gegen die andere getauscht, sondern wir tauschen Ware in Geld. Und dann erst, eventuell, was weiß ich, wie, nach wie langer Zeit, kommt auf jeden Fall erst später der Tausch von Geld wieder in Ware. So tritt das Geld auf jeden Fall zeitlich auch zwischen den Tauschware letztlich wieder in Ware. Und das verändert eben die Sache ums Ganze. Und deswegen tatsächlich eben dieses Rätselhafte an Notwendigkeit, dass dieses Geld vorweggenommen werden muss, mit dem ich später etwas kaufe. Es aus den Verwandlungen von Ware in Geld, also die Einnahmen, ergibt sich insgesamt nur ein Plus minus Null. Und wir müssen, weil es alle müssen, insgesamt auf jeden Fall eine Geldmenge vorwegnehmen.
Es geht aber wirklich um diese doppelte Leistung. Vorwegnahme hat zwei Punkte. Das eine ist eine zeitliche Vorwegnahme, dass jetzt schon über Geld verfügt werden kann, das später erst erwirtschaftet wird. Und es ist die Vorwegnahme einer Erhöhung einer Geldmenge, die in einem Wirtschaftskreislauf, in dem Tausch selber nie passieren kann. Wenn Geld immer nur den Eigentümer wechselt, kann es nicht mehr werden durch Eigentümerwechsel. Wie geschieht das? Das wissen wir. Und zwar durch Kredit. Wie entsteht heutzutage dieses moderne Geld? Es entsteht zu jedem Zeitpunkt, ich meine jede konkrete Geldmenge. Mir geht es nicht um das Entstehen des Geldes überhaupt. Das entsteht natürlich aus dem Tausch, aus der Notwendigkeit tauschen zu müssen. Es geht um jede konkrete Geldmenge, mit der wir heute bezahlen. Es spielt wirklich keine Rolle, ob das jetzt von unserem Konto bezahlt wird oder als Geldschein. Jede einzelne Summe wurde als Kredit geschöpft. Und das nimmt tatsächlich Geld vorweg. Jede einzelne Menge, wir sind auch schon in unserer allerersten Folge, der ersten Staffel darauf schon mal eingegangen und wir versprechen euch, wir gehen auch nochmal tiefer ein in der vierten Staffel auf diese ganzen Prozesse der Geldschöpfung. Deswegen versuchen wir es hier relativ knapp nochmal zu machen. Wie entsteht Geldschöpfung bei einer Bank? Es ist nicht so wie früher, dass man dann irgendwie Gold hätte, dass man irgendwo hätte schürfen müssen wie eine Ware und dann wird es jemand gegeben und dann wechselt dieses Gold die Hände wie ein Tauschmittel, wie die Idee von praktisch dieser Tauschmittel. Nee, das Geld existiert vorher gar nicht, wenn eine Bank Geld schöpft mit einem Schuldner, einer Schuldnerin, sondern es werden praktisch Zahlungsversprechungen wechselseitig ausgetauscht. Die Bank sagt, hör zu, mein lieber Freund, lieber Eske, du willst 100.000, okay, ich verspreche dir, wann immer du jetzt was kaufen willst, wirst du für 100.000, werden wir Zahlung für dich leisten. Das Geld gab es vorher nicht, dass dir jetzt gut geschrieben worden ist. Das erhöht sofort die Geldmenge. Umgekehrt gibst du ein Zahlungsversprechen, dass du sagst, in der Zukunft werde ich dir, lieber Daniel, wenn du die Bank bist, 100.000 plus einen Zins zurückzahlen zu einem festgelegten Zeitpunkt. Indem beide Seiten sich wechselseitig auf die Zukunft gerichtete Zahlungsversprechen gegeben haben, sich aber in der Zeit unterscheiden, hat sich die Geldmenge tatsächlich erhöht. Das aber hat natürlich nochmal sofort Folgen. Warum? Du, der du jetzt dieses Geld geliehen hättest von mir, ist doof, dass ich die Bank spielen muss, Fußnote Ende. Also du, der du das Geld von mir geliehen hast, hast zwar jetzt sofort Geld in der Hand, was sich nicht unterscheiden lässt von jedem anderen Geld. Es hat Wert im Sinne von Kaufkraft. Du kannst sofort damit kaufen. Aber durch die Verpflichtung, es mir zurückzuzahlen, sogar noch mit Zins, bedeutet das, dass dieses Geld schon als Kapital in die Welt kommt? Weil du musst dieses Geld irgendwie einbringen und neues Geld gewinnen, um es zurückzahlen zu können.
Und hier sind wir nochmal an einer Stelle, wo wir sehr schön sehen, der Schein, wie der Schein entsteht, dass da nichts mehr werden muss und wie aber entgegen diesem Schein diese Notwendigkeit doch besteht. Mhm. Bei jeder Summe geschöpften Geldes, also Kredit, hebt sich ja die Zahlungsverpflichtung, von der du ja da völlig zu Recht sprichst, plus minus, auch auf. Mhm. Also der eine geht die Schulden ein, die er dem anderen als Guthaben beschreibt. Das heißt also, nominell ist nichts geschöpft. Und tatsächlich, wenn der Kredit zurückgezahlt wird, dann sind wir wieder bei plus minus null. Und so könnte man ja sagen, ja, ist klar, also immer, wenn das Geld zurückgezahlt wird, ja, dann ist es doch wieder plus minus null, da wird nichts mehr. Aber wenn, wir müssen inzwischen ja auch wissen, die Zurückzahlung eines Kredits vernichtet immer diese neu geschöpfte Menge Geld. Das heißt, es gibt das Geld nur, wenn dieses plus minus null nicht durch Zurückzahlung des Kredits schon geleistet ist. Beziehungsweise, wenn es geleistet ist, wenn der Kredit zurückgezahlt ist, müssen schon wieder neue Kredite am Laufen sein, müssen neue Vorwegnahmen von Geld geschehen sein, damit es überhaupt Geld gibt. So sehen wir auch in der Art der Schöpfung, wie Geld entsteht. Erstens, dass es die Vorwegnahme von Geld ist. Und zweitens, wie es beides erklärt, den Schein eines kompletten Ausgleichs und über diesen Schein hinaus aber die Notwendigkeit, mehr zu werden. Und diese Notwendigkeit, wer hat die auf seinen Schultern, also dieser Notwendigkeit nachzukommen? Derjenige, der den Kredit nimmt. Der Kreditnehmer, der wird ja keinen Kredit nehmen, wenn er nur weiß, dann muss er nur wieder zurückzahlen. Nein, er braucht dieses Geld, um auf wie auch immer damit umgehend, damit gestützt von diesem Geld oder das investierend, wie auch immer, dann selber für sich eben zu mehr Geld gekommen zu sein. Das muss diesen Imperativ, den muss er befolgen, sonst hat er von dieser Kreditnahme nichts. Das heißt, hier haben wir das, was du eigentlich vorhin ja auch schon beschrieben hast, also in der Vorwegnahme die Geldmenge eines Kredits darstellt, eben die Vorwegnahme eines Gewinnes, den diese Kreditsumme für irgendjemanden mal ergeben wird. Soll,
sagen wir mal. Ja, so. Ja, soll. Das ist ja gut, dass du sagst, imperativ. Es ist ja nicht eine harmonische Geschichte, die wunderschön ist. Und wir haben jetzt ein Wachstum entdeckt, wo alle sagen, ach, jetzt umarmen wir halt nicht Bäume, weil es ein Kreislauf ist, sondern wir haben eine wunderbare Spirale erfunden. Nee, es ist ein Imperativ, der auf der gesamten Gesellschaft und damit auf jeden Einzelnen lastet. Jeder Einzelne muss in irgendeiner Weise an Geld kommen. Also muss er sich dieser Bewegung unterwerfen, dass er eben mehr Geld einnimmt, als er ausgibt. Dass er das später wieder ausgeben muss, weil er sich versorgen muss, ist kein Einwand gegen diesen Imperativ. Ganz im Gegenteil. So, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Zugleich ist es ja so, dass wenn es mit dem Kapitalismus losgeht, Anfang 17. Jahrhunderts, schon die ersten Kreditformen da sind, aber die perfekte Nachbildung von dem Geld, wie es heute ist, ist ja ein Kunstwerk, das dauert einige Zeit. Und heute ist es ein vollkommenes Kunstwerk, das die Geldschöpfung genau so nachbildet, dass Geld ein Kapital ist, sprich, dass aus Geld mehr Geld werden muss, dass es mit diesem Imperativ schon bei seiner Schöpfung in die Welt kommt, eben als Kreditgeld. Und deswegen haben wir auch beim Geld immer diese zwei Seiten, diese zwei Sphären, die notwendig miteinander verbunden sind, die wir aber auch als notwendig verbunden erklären müssen. Wir können nicht nur mit der einen kommen und sagen, Geld kommt als Kredit in die Welt, da haben wir Kapitalismus. Nee, nee, wieso kann es überhaupt so als Kredit in die Welt kommen? Dafür brauchen wir die Tauschgesellschaft. Aber Geld haben wir nicht nur jetzt als in der Zeitstruktur, sondern Geld haben wir auch als etwas, das auf der einen Seite im Tausch das ist, was sich auf alle Waren bezieht, ja, und alles zwingt, dass es quantitativ sein muss, rein quantitativ, Wertform annehmen muss, dass aus Geld mehr Geld machen muss in der Tauschgesellschaft, das zugleich aber die Notwendigkeit hat, dass in einer anderen Sphäre die Geldmenge vorab schon erhöht werden muss, damit sie in der Tauschgesellschaft gewonnen werden kann. Diese Erhöhung erfolgt vollkommen diesen Gesetzen, dass es eben als eine Zahlungsverpflichtung in die Welt kommt und mit der Rückgabeversprechen ist und Zinsbezahlung. Und vielleicht Fußnote, entschuldige, dass ich jetzt länger am Stück rede. Es ist so faszinierend, wenn man zum Beispiel nach China guckt, wie in China 1979 sie sich entscheiden, einen Kapitalismus einzuführen und am Anfang noch überhaupt nicht ein Geld haben, das so geschöpft wird wie unseres. Ja? Aber du darauf wetten kannst, dass je mehr es kapitalistisch wird, je mehr diese Tauschgesellschaft dort entsteht, desto mehr muss auch das Geld diesen Kriterien einer Kreditschöpfung gerecht werden. Und das könnt ihr alle verfolgen. Ihr könnt verfolgen, wie Schritt für Schritt das nachgebaut wird, was wir auch heute hier haben.
Und jetzt könnte man sagen, ja, Kapital, Kapitalismus, bisher klingt es noch ziemlich zahm, also dass es überhaupt eben mehr werden muss. Gut, aber immerhin, es ist ein Muss, das schon stahlhart ist und die Gewinne müssen irgendwo herkommen und da geht man eventuell wirklich über Leichen, auch buchstäblich. Aber natürlich fehlt tatsächlich noch etwas. Denn diese Notwendigkeit, zu Gewinnen zu kommen, die wird durchaus noch verschärft. Die hat eine Dynamik, die weit über das bloße, naja, ich muss auch mal halt mein bisschen Geld bekommen, hinausgeht. Nämlich, das kannst du vielleicht ausführen, aufgrund der Tatsache, dass wieder wir es eben mit Geld zu tun haben, dem einen reinen Tauschmittel, das ich nur anderen abverlangen kann, abgewinnen kann, von anderen bekommen kann und das aber alle anderen auch allen anderen versuchen müssen abzugewinnen, mir auch. Und so alles wechselseitig und deswegen in Konkurrenz um dieses eine. Mm. Und diese Konkurrenz, die gibt dem natürlich nochmal ordentlich Feuer. Mm.
Also wir haben schon auf der untersten Ebene Konkurrenz. Also ich kann nur leben, wenn ich über Geld verfüge. Also muss ich doch darauf achten, dass wenn ich was verkaufe, dass ich möglichst viel einnehme. Und umgekehrt, wenn ich etwas kaufe, möglichst wenig bezahle. Also wir kämpfen um dieses rare Gut. Und das, worauf du jetzt ansprichst, bedeutet, dass diese Konkurrenz nicht stehen bleibt, sondern wenn Geld in die Welt kommt, spaltet sich ganz schnell die Gesellschaft auf in Menschen, die erfolgreich aus Geld immer noch mehr Geld machen können. Kapitalisten, wie Marx sagen würde. Und auf der anderen Seite in Menschen, die nichts haben außer ihrer Arbeitskraft. Also nur das verkaufen können. Und auf der Ebene der sogenannten Kapitalisten gibt es auch von Marx so ein Theorem, das ich ganz einleuchtend finde, dass man hier super andocken kann. Er sagt, es gibt so eine sogenannte einfache Reproduktion von Kapital. Was meint er? Wir gehen jetzt mal von Kapitaleinsatz als 100 Geld aus. Das können jetzt 100.000, 100 Millionen sein, völlig wurscht. Und wir gehen mal von 10% Gewinn aus. Ist viel, ist egal. Das heißt, der Kapitalist hätte, wenn er 100 einsetzt, sich dafür irgendwelche Produktionsmittel kauft, Waren verkauft, hätte am Ende 110. Jetzt setzt er 100 wieder ein, 10 nimmt er raus für sich, er muss sich auch versorgen und kauft sich meinetwegen auch noch eine Yacht dazu. Ja? Jetzt würden wieder 100 eingesetzt werden und würden wieder 110 erbringen und dann könnte mit diesem etwas mehr an Geldmenge, was man erreicht durch Kredit, ist wunderschön immer bei diesem 110 laufen. Alles ist gut. Es würde nicht weiter mehr werden müssen. Und da sagt Marx vollkommen zu Recht, doch muss es. Warum? Weil eben die Kapitalisten, die aus dem 100 das 110 machen, indem sie Leute anstellen oder eben teurer verkaufen, die tun es unter Konkurrenz. Und zwar unter Konkurrenz jetzt zwischen Kapitalisten. Wenn ich also die 110, so beschreibt es Marx, nicht 10 immer gleich konsumiere, sondern vielleicht nur 5 und dann 105 einsetze und investiere in bessere Maschinen, in bessere Arbeitsabläufe, dann kann ich die Kunden möglicherweise der anderen Kapitalisten gewinnen. In diesem Konkurrenzkampf der Kapitalisten untereinander gibt es kein Maß. Also wie viel Geld bräuchte ich, Eske, um so aufzurüsten, dass ich gegen dich konkurrieren könnte, wenn du jetzt hier diese super neue Schuhmaschine kaufst, die so Schuhe produziert, so billig und perfekt. Ja? Wie viel brauche ich? Brauche ich 2 Maschinen, noch eine bessere Maschine? Es hat einen Moment von Maßlosigkeit, weswegen immer noch mehr investiert werden muss, damit immer noch mehr Gewinne gemacht werden können. Also dieses Akkumulieren, dieses Steigern von Anhäufen von Geld in Händen weniger, wird zu einer Notwendigkeit im Konkurrenzkampf der Kapitalisten untereinander. Weswegen zum Beispiel auch Fußnote, die Gewinne machen müssenden Unternehmen oft jahrelang gar keine Gewinne machen, weil was tun sie? Sie nehmen Kredite auf, Geldmengenerhöhung, um noch mehr zu investieren, ja, nehmen die Zeit vorweg, diese Methode der Vorwegnahme geht auch für Kapital, um im Konkurrenzkampf sich noch mehr Marktanteile zu sichern, was sie dann noch viel später rechnen soll. Auch hier haben wir die Vorwegnahme der Zeit. Deswegen die kurze Anleihen an Marx, weil ich finde, das beschreibt er gut. Auch wenn er diesen ersten Schritt nicht gut und richtig erklärt, das machen wir besser.
Ja, wir haben jetzt durchaus so eine Art Zweiteilung. Aber nochmal, so wie du es ja richtig begonnen hast, diese Scheidung tatsächlich eben in dieses angesammelte Geld, das sehr mächtig wieder eingesetzt werden kann zu weiterer Vermehrung des Geldes und eben ein Geld, das andere eben nicht zur Verfügung haben. Diese Spaltung oder diese Schere halt auch, ist ja fast gleichbedeutend mit der zwischen Arm und Reich, die geht erst auf unter der Voraussetzung, dass grundsätzlich um das eine, nämlich um Geld, konkurriert werden muss. Zwar kann man dann sozusagen einleuchtend, bequem, sicher dann diejenigen Kapitalisten nennen, die halt die Mittel haben, das Geld zu investieren, um in der Konkurrenz mit anderen da in der Verfolgung von Gewinnen erfolgreicher zu sein als andere. Und die anderen, die dann eben insofern nicht Kapitalisten sind. Aber das würde darüber hinweg täuschen, dass jeder in dieser Konkurrenz steht. Auch derjenige, der ihr unterliegt, wirtschaftet mit demselben Geld wie der Kapitalist auch. Es wird kein anderes Geld. Die Notwendigkeit, die der Kapitalist eben nur besser zu bedienen weiß, nämlich das Geld zu vermehren, die lastet auf allen. Und die lastet allein aufgrund der Tatsache auf allen, dass sie eben mit Geld wirtschaften. Das Geld selber bringt diesen Zwang mit. Und dann, also insofern verschließen wir uns nicht dieser gängigen Zweiteilung der Welt in Kapitalisten und diejenigen, die ihnen da zu dienen haben. Aber unbedingt, das ist nur ungenau gesprochen. Kapitalisten sind wir alle. Wir alle müssen dem Zwang gehorchen. Wir alle unterliegen dem Zwang des Geldes, mehr zu werden. Wir alle unterliegen dem Zwang, mit dem Geld, das wir ausgeben, zugleich zu mehr Geld zu kommen, das wir dann ausgeben können.
Genau, der Zwang entsteht vorab. Dadurch entstehen Möglichkeiten, interessanterweise aber auch durch die Zwänge, Konkurrenz der Kapitalisten, wie sie nennen. Aber es entstehen natürlich Möglichkeiten, wie bestimmte Menschen, bestimmte Personen, bestimmte Organisationen an sehr, sehr viel Geld kommen können oder auch Staaten, wenn andere sehr arm sind und schauen müssen, dass sie eigentlich ihre Arbeitskraft irgendwie verkaufen, um überleben zu können, während andere Übermaß an Geld investieren können. Wir müssen aber auch nochmal kurz zurückzukommen, das hat man ja am Anfang versprochen, zu dem Begriff von Kapital. So, die allgemeine Definition haben wir jetzt gegeben und haben sie auch nochmal zurückgeführt. Sobald wir in der Tauschgesellschaft leben, und das Geld eben in die Welt gekommen ist, muss aus Geld mehr Geld werden. Sprich, Menschen, Personen investieren Geld, um in der Rechnung am Ende durch die Einnahmen mehr zu haben, als sie ausgegeben haben. Insofern wird vieles gekauft, was helfen soll, damit es am Ende zu mehr Geld wird. Das können Maschinen sein, das können Arbeitskräfte sein, das können Rohstoffe sein, das kann alles Mögliche sein. Ja, das können auch einfach nur Waren sein, die man nachher weiterverkauft. All das, was man dann kauft, ist natürlich insofern Kapital, dass es in diese Rechnung eingebunden wird. Es ist ein Mittel, ja, das durch gekauft zu mehr Geld werden soll. Jetzt gibt es aber eine ganz klassische Verwechslung. Es gibt Menschen, die sagen, alles, was jemals als Mittel benutzt worden ist, um aus Geld mehr Geld zu machen, sei Kapital. Nee, das ist nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehung, nur wenn es so angewendet wird, Kapital. Ja? Also ich kann nicht sagen, Kapital ist schon immer und zu allen Zeiten irgendwie die Verfügung über Arbeiter, oder Kapital ist schon immer und zu allen Zeiten eine Maschine oder ein Werkzeug.
Oder der Boden. Oder der Boden,
ja. Oder der Boden, ja, ganz genau. Mhm. Sondern wir sagen, das ist dazu logisch, aber auch begrifflich ganz entscheidend, dass wir immer drauf gucken, in welchem Kontext steht etwas und nicht falsch verallgemeinern. Also nicht dadurch, dass jemand automatisch im Besitz von Produktionsmitteln wäre, ist es Kapital. Nein, nur wenn es eben in dieser Rechnung steht, dass am Anfang Geld dafür ausgegeben worden ist und am Ende dann für mehr Geld eingenommen werden soll. Das heißt, der Begriff von Kapital ist auch genau wie Geld nicht einfach ein dinglicher, wo man sagen kann, das ist immer schon Kapital. Nein, er ist ein gesellschaftlich prozessualer.
Das ist eine sehr wichtige Zusammenfassung dafür, was heutige Definitionen einem in der Regel anbieten. Da geht es doch meistens darum, Kapital sind Produktionsmittel, unter den Produktionsmitteln wird dann eventuell unter ferner Liefen auch mal Geld aufgeführt, aber in der Hauptsache sind dann eben Fabriken, Maschinen und so. Wobei dann eventuell wirklich in so einer Definition das Wort Geld überhaupt nicht fällt, obwohl die Verwandlung von Produktionsmitteln in Kapital allein so funktioniert, wie du das ja jetzt beschrieben hast, nämlich nur das aus dem Geld, das diese Produktionsmittel eben kosten, eventuell auch laufend, können ja auch laufende Kosten sein, dass die trotzdem eben mehr einbringen. Das kann schiefgehen, trotzdem werden sie als Kapital angesehen, als das Mittel, um zu mehr Geld zu kommen. Aber wenn sie nicht eingespannt sind in diese Bewegung, aus Geld, das sie kosten, mehr Geld einzubringen, dann handelt es sich dabei nicht um Kapital. Kapital kann man also diese Dinge benennen, aber nur insofern sie wirklich für diese Geldvermehrung stehen. Und im selben Moment, wo es sozusagen kein Geld gäbe, wären die auch nicht mehr Kapital, weil sie da nichts mehr vermehren. Eventuell produzieren sie, aber das ist dann eben nicht das, was Kapital ausmacht.
Genau, so wie Waren keinen Wert haben, wenn sie nicht auf Geld bezogen werden. Punkt um. Genau. Ja. Eske, wir haben noch zwei Punkte ausstehen. Und zwar zum einen, ich möchte noch zwei, drei Sätze zu dem Allgemeinen sagen, was Wachstum jetzt bedeutet, wenn man verstanden hat, was Kapital ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn du nochmal eine Zusammenfassung für uns machst, nochmal dieses Identität von Geld und Kapital. Und bevor wir dann Ausblick geben auf die neuen Folgen. Passt das für dich?
Ja.
Super. Wachstum. Wenn man verstanden hat, was Kapital ist, und zwar Kapital, die Notwendigkeit, dass Geld zu mehr Geld wird. Und wenn wir verstanden haben, dass es zwei Ebenen immer gleichzeitig zu berühren hat, also zwei Ebenen, wo es eine Vermehrung gibt. Das eine ist die Erwirtschaftung von Geld innerhalb der Tauschgesellschaft, sprich, dass anderen mehr Geld abgerungen wird, als man selber ausgegeben hat. Und auf der anderen Seite, dass das notwendig erfordert, eine Geldmengenvermehrung, eine Geldschöpfung in der Kreditwirtschaft. Wenn das verstanden worden ist, versteht man auch, dass wenn wir von Wachstum reden, so etwas wie Warenwachstum maximal Mittel zum Zweck ist, aber nicht mit dem Wachstum von Kapital oder Geld verwechselt werden darf, worum es in dieser Gesellschaft nur geht. Wenn man das verstanden hat, dass es allein um Geldwachstum geht, versteht man auch, warum zweierlei Wachstum parallel passieren muss. Das eine kennen wir alle, das ist das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, BIP. Worin wird es gemessen? Nicht in, wie viel Leistung da vollbracht worden ist. So Leute messen, sagen, oh, das waren aber tolle Waren. Nee, in Geld. Und das zweite Wachstum, das sehen viele nicht. Die Staaten wissen es. Das zweite Wachstum ist das Wachstum der Geldmenge. Sprich, du hast es ja vorher schon gesagt, Eske, damit die Geldmenge stetig weiter wächst, muss die Kreditmenge stetig weiter wachsen. Würden die Menschen aufhören, die Personen immer weiter und noch mehr Kredite aufzunehmen oder zu vergeben, gibt es sofort Krise. Das gibt es immer wieder, dass das auch Krisen auslöst. Also haben diese erfolgreichen kapitalistischen Staaten auch zweierlei Betreibungen, zweierlei Initiativen. Sie versuchen, das Bruttoinlandsprodukt zu stärken, voranzutreiben auf ihren Staaten und zugleich alles zu tun, damit eine Kreditwirtschaft immer weiter Kredite vergibt. Auch darauf werden wir in Zukunft näher eingehen, aber das ist wichtig. Wenn man versteht, was Kapital ist, muss man verstehen, dass es sich um zweierlei Wachstum handelt, die miteinander verbunden sind.
Sehr gut. Ich denke, wir sind an dem Punkt, wo wir das abschließen können mit einer Zusammenfassung. Was ist Kapital? Geld ist Kapital. Warum? Weil Geld, um als Geld zu funktionieren, darauf angewiesen ist, dass die Geldsubjekte es vermehren, es zu Gewinnen nutzen. Diese Notwendigkeit gibt das Geld vor und dieser Notwendigkeit unterliegen diejenigen, die mit Geld umgehen. Insofern ist Geld, gibt Geld diese Kapitalfunktion vor, die es erfüllen muss. Was ist also Kapitalismus? Kapitalismus ist nichts anderes als eine Gesellschaft, die mit Geld wirtschaftet. Die muss kapitalistisch wirtschaften, nämlich einfach in dem Sinn, mit dem Geld, mit dem sie wirtschaftet, egal wie sie da dann das in Waren umwandelt und aber letztlich eben wieder bei Geld rauskommen muss. Die kapitalistisch wirtschaften heißt, unter dem Zwang der Geldvermehrung zu wirtschaften. Dritte Frage, wann also entsteht Kapitalismus? Kapitalismus entsteht zusammen mit Kapital, zusammen mit Geld. Das heißt, wir haben unsere historische Herleitung des Geldes ist zugleich die historische Herleitung des Kapitalismus. Die ersten kapitalistischen Mechanismen, Zwänge werden durchaus, also im Verlauf des 16. Jahrhunderts, auf jeden Fall eben im 17. Jahrhundert schon deutlich. Aber natürlich gibt es da auch eine immense Durchsetzungsgeschichte, bis wir dann eben, was weiß ich, in der Industrialisierung ankommen und also niemand mehr übersehen kann, wie da kapitalistisch gewirtschaftet wird. Da liegt natürlich eine gewisse Zeit, aber gar nicht so viel Zeit. Und das heißt also, so lange gibt es Kapitalismus nicht, so lange gibt es ja das Geld auch nicht und so lange gibt es auch diese Zwänge nicht. Umgekehrt heißt das, solange wir mit Geld wirtschaften, solange eine Wirtschaft über Geld läuft, bleibt sie notwendig eine kapitalistische. Das heißt, bitter, aber wahr, wir entkommen dem Kapitalismus mit all dem, was er uns antut und was er uns abverlangt, nicht, wenn wir noch immer mit Geld weiterwirtschaften und wir entkommen ihm nur, wenn wir aufhören würden, mit Geld zu wirtschaften.
Das heißt, ein abgewandeltes Zitat könnte ja heißen, wer über Geld nicht reden will, soll vom Kapitalismus schweigen. Ja. Ja. Eske, vielen Dank für die Zusammenfassung. Nächste Folge ist für mich eine wunderbare, weil du bereitest sie vor. Das geächtete Leben der Höker, unterschrieben ist sie, wenn Münzen noch kein Geld sind, Lug und Betrug der kleinen Händler. Wir gehen in Welten ohne Geld, behandeln das Thema Kapital, warum das Kapital sein soll, aber keines ist. Kannst du noch einen weiteren Ausblick auf die Folge geben? Worauf können wir uns da freuen?
Ja, einfach auch auf ein Stück Literatur. Cicero werden wir da zu Gehör bringen, der sehr schön beschreibt, was ein Händler an Ansehen genießt oder eben auch nicht, je nachdem, ja, nach den Umständen, die wir dann beschreiben.
Eske, ich freue mich drauf und damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir sind hinter dem Geld her, weil wir seiner Übermacht nicht nachgeben wollen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.